Da möchte ich auch erstmal mit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Es freut mich erstmal, dass ich hier bin. Mein Name ist Amin Lusif. Ich stelle mich aber gleich nochmal ein bisschen ausführlicher vor. Ich finde das am Anfang immer ein bisschen langweilig. Jede dritte Person ist statistisch gesehen psychisch erkrankt. Das hört sich erstmal viel an, aber es ist auch etwas ganz Normales. Das soll eher entlasten, dieser Gedanke. Diejenigen, die betroffen sind, sind nicht alleine. Und es ist aber wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen, weil in der Regel tun wir das nicht. Wir verstecken das. Es gibt zum Beispiel in Deutschland Millionen von Menschen, die sind inkontinent. Das heißt, die können ihren Urin zum Beispiel nicht halten. Aber keiner spricht darüber. Das ist ein Tabuthema. Viele Menschen tragen Windeln, viele Menschen haben andere Schwierigkeiten und, und. Und genauso ist das auch mit psychischen Erkrankungen. Es gibt in jeder Familie Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und glaubt mir, seitdem ich Psychologe bin, sprechen mich haufenweise Menschen an, von denen ich das früher nie gedacht hätte. Es ist aber normal. Und dafür möchte ich heute ein bisschen sensibilisieren, dass wir alle wissen, es kann jeden von uns betreffen, auch den besten Muslim der Welt, weil es gibt unterschiedliche Ursachen für psychische Erkrankungen. Ich nehme diesen Vortrag auch auf Audio auf. Das heißt, ihr könnt das später auch, inshallah, wenn ihr es haben möchtet, haben. Wichtig ist nur, bitte nicht selber veröffentlichen. So, ich hatte eigentlich ein paar Folien mitgebracht. Leider hat das jetzt mit der Verbindung nicht so gut geklappt. Aber trotzdem hoffe ich, dass wir so miteinander ganz gut auskommen können. Also, um nochmal die Bedeutung von dem, wie viele Menschen davon betroffen sind und wie viele muslimische Therapeuten es eigentlich auf diesem Gebiet gibt. Mein Einzugsgebiet ist wirklich durch die Online-Therapie, aber auch selber, die kommen aus Österreich, aus Schweiz, wo Leute anrufen nach Düsseldorf, weil die sagen, es gibt keinen muslimischen Therapeuten in der Nähe. Oder Leute kommen aus Bayern zu mir oder aus Hamburg. Das heißt, das ist ein Riesenthema und ich kann nur jedem empfehlen, der Interesse an dem Gebiet hat, studiert Psychologie, studiert Pädagogik, studiert soziale Arbeit. Wir brauchen auch Menschen auf diesen Gebieten, weil das unglaublich notwendig ist. Und es gibt auch einige Gelehrte, die sagen sogar, es ist teilweise Pflicht, weil es, wenn es in einer muslimischen Gesellschaft von einem bestimmten Bereich zu wenige gibt, kann es zur Pflicht werden, sogar dieses dann zu belegen. Aber natürlich sollte jeder nach seinen eigenen Interessen schauen, ob es überhaupt Spaß macht, Praktikas machen und. Na, aber ich will nur sagen, das ist halt sehr wichtig. Und islamische Psychologie oder überhaupt Psychologie ist jetzt nicht einfach nur ein Thema aus dem Westen, irgendwas Neues. Bereits in der frühesten islamischen Zeit gab es Universalgelehrten, die psychische Themen behandelt haben. Und ich möchte nur ein Beispiel nennen aus dem 9. Jahrhundert. Das ist Abu Zayd al-Bahri. Er hat selber zum Beispiel Zwangsstörungen so genau beschrieben, wie heute das aktuellste und am besten untersuchte wissenschaftliche Klassifikationssystem, das sogenannte DSM-5. Das heißt, wir haben eine eigene Historie zum Thema psychische Erkrankungen, Zwangsstörungen, Depressionen, all diese Sachen. Und wir meinen immer, nee, sowas gibt es nicht bei uns im Islam. Wir heilen nur mit Duas und fertig. Das ist aber nicht so. Natürlich, wenn ich zum Beispiel mein Bein gebrochen habe, bitte ich auch Allah um Hilfe. Mache ich Dua. Lese ich Al-Fatiha drauf. Bitte ich Allah um Schutz. Aber ich gehe auch ins Krankenhaus. Ich kann doch nicht dann sagen, ja, okay, ich habe jetzt Dua gemacht und fertig. Es liegt auch immer in unserer Verantwortung, etwas zu tun. Und da gibt es ja auch das schöne, den schönen Hadith von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wo jemand zu ihm kam und hat gesagt, soll ich denn mein Kamel überhaupt draußen anbinden? Oder soll ich nicht auf Allah vertrauen? Kann ich doch machen. Ich vertraue auf Allah, das Kamel läuft nicht von alleine weg. Man soll ja nur auf Allah vertrauen und fertig. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, bind dein Kamel an und vertraue auf Allah. Und deswegen ist es wichtig, dass wir alle uns zur Verfügung stehenden Mitteln nutzen, um hier Unterstützung halt zu sorgen. Zu meiner Person, ich heiße Amin Lusif, ich habe einen deutsch-algerischen Hintergrund, ich bin verheiratet und habe Psychologie studiert, erst den Bachelor und dann den Master in Düsseldorf und mache eine psychotherapeutische Weiterbildung in Bochum Habe auch eine islamische Seelsorgeausbildung gemacht an der Prophet Masjid in Medina. Das ist über einen Fernlehrgang gewesen. Und aktuell studiere ich auch islamische Wissenschaften an der Universität Novi Pazar. Das ist im Sandžak. Das ist da die Ecke Bosnien, Südserbien. Genau. So, zu der Frage, was sind eigentlich überhaupt psychische Erkrankungen, zu einer Definition und auch zur Verbreitung davon. Und zu psychischen Erkrankungen, wie die überhaupt entstehen, ist ja ganz spannend, sagt man, es gibt zwei Gründe. Das eine sind die Gene und das andere sind die Umwelteinflüsse. Kompliziert heißt das Diathese-Stressmodell, man kann sich das aber auch einfach merken, Gene-Umwelt-Modell. Das heißt, das kennen wir vielleicht, es gibt einige Menschen, wenn wir zum Beispiel an den Altkanzler Helmut Schmidt denken, der hat geraucht. Und der hat noch bis ins hohe Alter geraucht. Ihm haben das Rauchen relativ wenig Schäden gemacht, erst im ganz hohen Alter. Das heißt, er konnte 50, 80 Jahre lang rauchen, ohne dass er zu viele Schäden davon genommen hatte. Seine Gene waren nicht so stark anfällig, unser Körper für diesen Bereich. Aber trotzdem sind wir uns alle einig, dass Rauchen Krebs verursacht, dass Rauchen zu Tod führt und zur Amputationsnotwendigkeit und. Genauso ist es auch mit psychischen Erkrankungen. Einige Menschen, zum Beispiel mit dem Rauchen, einige rauchen nur 2-3 Jahre und bekommen schon direkt Krebs. Und andere rauchen 50 Jahre und es passiert nichts. Das ist gleich auch mit psychischen Erkrankungen. Es gibt einige Menschen, da reichen wenige Stressoren aus und das ist ganz belastend und es bricht zum Beispiel eine Depression aus. Oder es gibt Menschen, die haben Schilddrüsenunterfunktion. Ne? Die Schilddrüse produziert verschiedene Hormone und eins ist zum Beispiel, wenn das zu wenig da ist, ist man sehr müde, ist man total antriebslos, hat man gar keine Lust mehr und hat eigentlich ganz wenig Antrieb. Und da ist es zum Beispiel wichtig zu wissen, woher kommen eigentlich gerade meine Symptome. Deswegen ist es auch immer wichtig, zum Arzt zu gehen und körperliche Ursachen auszuschließen. Zu den Stressoren kann zum Beispiel gehören, dass man vielen negativen Erfahrungen ausgesetzt ist, eine schwierige Kindheit hatte, eine schwierige Ehe, oft in der Schule gemobbt wurde oder einfach unglaublich viel Stress hat. Und für gerade die heutige Zeit birgt ganz viele Risiken, wo man viel Stress haben kann. Das heißt, man geht zur Schule oder Arbeit oder zu Hause der Haushalt. Wo hat man da wirklich mal ein paar Stunden nur für sich, um ein bisschen zu regenerieren? Und genau. So, unter einer psychischen Störung, um es ganz vereinfacht zu sagen, versteht man, wenn die Gefühle, das Denken und die Wahrnehmung beeinträchtigt sind stark. Und die Person selber leidet darunter. Um nur mal so ein Beispiel zu sagen, wie viel Prozent, haben wir ja schon gesprochen, ungefähr jeder Dritte, das heißt 30%. Und zu den häufigsten Erkrankungen gehören Depressionen, Angststörungen, aber auch Süchte. Und natürlich sind wir Muslime genauso von Süchten auch betroffen. Es ist ein Irrglaube, dass wir jetzt, nur weil es im Koran steht, dass wir keinen Alkohol benutzen dürfen, wie viele rauchen, wie viele trinken, wie viele sind auch von Medikamenten abhängig, auch teilweise unsere Elterngeneration, ohne dass wir das wissen. Könnte man bei den Medikamenten schauen, wie viele Benzodiazepine, das sind starke Beruhigungsmittel, um besser schlafen zu können, um besser durch den Tag zu kommen, viele Menschen nehmen. Ich habe selber in der Klinik für Medikamenten- und Alkoholabhängigkeit gearbeitet. Es ist sehr weit verbreitet. Und wir als Muslime oder sagen wir allgemein Menschen mit Migrationshintergrund oder die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören, haben nochmal eine höhere Wahrscheinlichkeit, an einer psychischen Erkrankung zu erkranken. Zum Beispiel für das Thema Schizophrenie ist es etwa doppelt so hoch wie für die Allgemeinbevölkerung. Und das ist schon eine Menge, weil wir eben diese verschiedenen Stressoren in unserem Alltag, in unserem Leben haben. So, Jetzt würde ich gern mal ein paar psychische Erkrankungen durchgehen. Welche kennt ihr denn zum Beispiel? Das würde mich mal interessieren. Von welchen habt ihr mal gehört?
Narzissmus.
Thema Narzissmus, das ist eine Persönlichkeitsstörung.
Neurotisches Verhalten.
Was meinst du genau damit?
Dass man sein Glücksgefühl von anderen abhängig macht.
Okay, er sagt zum Beispiel neurotisches Verhalten, dass man sein Glücksgefühl von anderen abhängig macht. Was sagst du daneben? Zukunftsängste, das sind die Symptome, die man haben kann, ne? Aber wirklich eine Erkrankung, so wie man sagt, Erkältung, Diabetes, solche Sachen. Was kennt ihr noch an psychischen? Schizophrenie, sehr gut. Was noch?
Depression.
Depression?
Psychose.
Eine Psychose, ja.
Angstattacken.
Angstattacken, Panikattacken, die ganzen Phobien, ne? Ich will nicht wissen, was passiert, wenn wir hier eine Spinne reinwerfen. Dann springt ein Teil auf jeden Fall auf. Delirium ist auch eher ein Symptom, aber ja, das ist, wenn man halt wirklich quasi ganz dann weg ist. Ne? Genau. Borderline habe ich hier vorne gehört, ne? Auch eine Persönlichkeitserkrankung. Burnout, ne? Chronisches Erschöpfungssyndrom, wird man klassisch unter Depression dann auch fassen.
Trauma,
posttraumatische Belastungsstörung. Ein extrem hoher Anteil von Menschen, die jetzt neu zu uns gezogen sind, ne, also mit Fluchthintergrund, haben eine posttraumatische Belastungsstörung. Denn das kann zum Beispiel entstehen, indem man selber etwas Schlimmes erlebt hat oder indem man jemanden gesehen hat, dem etwas Schlimmes passiert ist. Und es gibt zwei Arten von Trauma. Die einen, die heißen man-made, also von Menschen verursachte Traumata. Und die anderen sind mehr durch Naturkatastrophen zum Beispiel. Und die besonders schwer zu verarbeiten sind, sind die menschengemachten. Ne? Klar, weil die halt unser Urvertrauen halt verletzen. Eigentlich denke ich doch, ein Mitmensch sollte mir sowas nicht antun. Es ist ein Unterschied, wenn ein Baum jemand aus meiner Familie umbringt, obwohl das schlimm ist und möge Allah uns davor schützen. Oder wenn jemand das aus böser Absicht heraus tut. Das verletzt uns nochmal und schränkt uns noch mehr in unserem Alltag ein. Okay, da war noch eine Wortmeldung da vorne. Genau, bipolare Störung. Das heißt zum Beispiel, bei einer Depression kennen wir dieses Down. Ne, wir sind ganz tief in der Stimmung. Und bei bipolar geht es genau in die andere Extrem auch nochmal. Das heißt, wir haben Wechsel von, es geht down, mir geht es ganz schlecht, ich will am liebsten gar nicht mehr aufstehen, ich will 10, 20 Stunden am Tag am liebsten schlafen, bis hin zu plötzlich in die manische Phase. Das heißt, plötzlich ist man sehr aktiv, will nur noch 1-2 Stunden schlafen, ist nicht mehr ganz zurechnungsfähig auch. Plötzlich macht man Sachen, die man niemals getan hätte. Ne? Bis hin zu Drogenkonsum, wechselnde Sexualpartner, all solche Sachen, wo man sagt, hätte doch nie gemacht. Und plötzlich in dieser Phase ist er nicht mal ganz Herr seiner Sinne. Es geht teilweise so weit, dass auch Verträge ungültig sind, die diese Menschen in dem Moment machen, weil die plötzlich sich 50.000 Euro verschulden. Da war noch eine Wortmeldung. Ja, Gewalterfahrungen sind eine große Quelle auch für psychische Erkrankungen. So, ich habe hier verschiedene, also Depression, wir haben Essstörungen noch nicht genannt. Ne? Das betrifft ja auch viele Menschen. Ne? Schlafstörungen, auch ganz verbreitet, häufig als Symptom in ganz vielen anderen Erkrankungen. Zum Beispiel, wenn ich eine Depression habe, ist mein ganzer Schlafrhythmus häufig ja auch durcheinander. Oder wenn ich den ganzen Tag Ängste habe, dann kann ich auch nicht gut einschlafen. Wie denn auch? Ich habe ja starke Angst.
Ja. Wird das dann differenziert? Sind das dann keine Symptome von Depression? Weil du sagst, Schlafstörungen extra und Depression nochmal.
Also, genau. Als Schlafstörungen können in verschiedenen Erkrankungen vorkommen. Es gibt auch Menschen mit Depression, die haben keine Schlafstörung. Aber viele Menschen mit Depression haben eine Schlafstörung. So. Wir haben die Zwänge noch nicht genannt, oder? So richtig. Ne? Und das ist eigentlich so, ich würde sagen, macht ein Drittel bei mir, bei meinen muslimischen Klienten aus, nämlich zum Beispiel Angst vor Najis. Das heißt Angst vor Unreinheit, ritueller Unreinheit. Das heißt Menschen, die dann so belastet sind, dass sie zum Beispiel 10-mal, 20-mal, 50-mal ihre Gebetswaschung wiederholen.
Fällt es nicht unter Waschzwang?
Genau.
Ja, ne?
Das würde, wenn Waschzwang quasi ein kulturangepasster Waschzwang.
Genau.
Ne? Ein Nicht-Muslim sagt dann wegen den Bakterien und wir Muslime verpacken es dann eher mit im Sinne von, ich bin rituell unrein. Genau. Und wir haben diese verschiedenen Phobien ja auch schon ein bisschen angesprochen. Ne? Höhenangst, Angst vor gewissen Tieren, solche verschiedenen Sachen. Jetzt ist ja, wäre spannend zu gucken, gibt ja die Theorie, dass man sagt, ja, wir Muslime, wir sind ja super geschützt, wir können davon ja kaum betroffen sein. Das heißt, in unseren muslimischen Ländern sollte es ja weniger davon geben. Meinen zumindest einige. Ich habe mal hier eine kleine Liste aufgebaut. Algerien hat 4,5% an Depressionen. Kanada 4,7%. Kuwait 5%, Marokko 4,5%, die Schweiz 5%. Das heißt, es ist nicht davon abhängig, wo man lebt oder wo auch immer. Und das kann uns auch ein bisschen entlasten. Weil viele Menschen sagen, ja, du betest noch nicht genug. Du machst nur nicht genug Dua. Du machst nicht das und das. Wenn es doch so klar wäre, dass psychische Erkrankung nur bei Nicht-Muslimen oder schwachem Iman oder was auch immer vorkommen würde, dann müsste das doch deutlich weniger sein in den muslimischen Ländern. Ist aber vergleichbar hoch. Es gibt einige muslimische Länder, die haben ganz hohe Depressionsraten und es gibt einige muslimische Länder, die haben niedrige. Und genauso gibt es einige europäische Länder, die haben hohe und einige niedrige. Das heißt, es gibt andere Gründe. Das kann die Armut sein, das kann psychosoziale Ursachen sein und.
Zum Beispiel hier Kuwait 5%, und Kuwait gehört zu den reichsten Ländern.
Genau.
Der Welt.
Ja. So. Also, ich habe ein paar Mythen. Ne, da hinten noch eine Schwester, ja?
Ich habe eine kurze Anmerkung wegen diesen gleichen Raten sozusagen. Ich glaube, man muss aber auch bedenken, dass zum Beispiel Marokko nicht der gleiche Lebensstandard ist wie die Schweiz. Also, dass trotz diesen niedrigeren Lebensstandard und so weiter, die Rate trotzdem, also, wenn man so die Umstände auch bedenkt, die man da in dem Land hat, dann ist sie, dann also, wird die Zahl auch nochmal anders von der.
Ich kann das Argument verstehen, da hinten kam jetzt gerade eben, naja, ist ja trotzdem schon beeindruckend, dass, naja, eigentlich müsste es doch Marokko oder Algerien hier noch viel schlechter gehen. Ne? Die Lebensumstände sind da ja besonders, sagen wir, etwas prekärer als jetzt in Schweiz oder wo auch immer. Da hat ja gerade eben die Schwester auch gesagt, naja, in Kuwait ist es auch 5%, obwohl die dort eher sehr wohlhabend sind. Das heißt, es gibt noch mehr Gründe. Und Gründe haben wir ja ein bisschen besprochen. Ne? Es gibt eben biologische Gründe, das heißt einfach angeboren, was man hat, dann gibt es Stressoren. Ein Stressor ist Armut. Aber es gibt noch andere Stressoren. Und vielleicht kann Familienbande den Stressor Armut ein bisschen auch wieder wettmachen. Es gibt ja schützende Faktoren und wieder mehr belastende Faktoren. Und so kann die Gründe für Depression ein Teil zumindest in Marokko andere sein als in der Schweiz, aber trotzdem sieht man, okay, es ist in einer ähnlichen Bereich. Da vorne der Bruder.
Es gibt ja auch so eine Art Kohärenzgefühl, was individuell ist, was man auch entwickelt während seines Lebens. Und das halt, wie gesagt, individuell auf die Leute, wo sie halt leben und welchen Bedingungen und so weiter.
Ja, was möchtest du damit sagen?
Dieses Kohärenzgefühl, das entwickelt man ja. Also, wie du es gerade sagst, was man erlebt, Armut zum Beispiel, Gewalt etc.
Ja.
Und das entwickelt man ja. Das prägt dann einen und das, so lebt man halt eben dann.
Ja, da war noch hier ein, du hast noch dich auch kurz gemeldet.
Also, ja, ich wollte nochmal dazu was sagen, wegen dieser Statistiken. In den arabischen Ländern, ich glaube, die psychischen Probleme werden kaum angesprochen. Im Vergleich so in den europäischen Ländern. Hier wird jedes psychische Problem direkt bei einem Psychiater besprochen. In den arabischen Ländern tendieren die Leute eher nicht darüber zu sprechen.
Genau, es hat sich auch hier in Deutschland etwas verbessert. Wir sprechen jetzt häufiger über psychische Erkrankungen und auch zum Glück in unseren muslimischen Communities auch häufiger, aber noch viel zu wenig.
Ja, ne? Man schämt sich vor der Gesellschaft, ja. Zu Psychologen. Es ist ja so wie ja. In Hollywood, viele Schauspieler, Musiker, die Entertainment-Branche sind, gehen auch viele zu Psychologen. Bei denen ist das nicht so, glaube ich, so schlimm oder so angesehen, aber ich glaube,
unter den Brüdern oder Schwestern hier, manchmal schämt sich, du bist Psychologe, bist Psychopath oder... Wenn man denkt, ich bin depressiv, das hat einen schlechten Ruf.
Ja.
Das ist also depressiv, bist du selbst gefährdet, man denkt immer so, wenn du depressiv bist, vor selbst, also das hat, die Depression hat nicht gerade, okay, sag ich super.
Es hat keinen guten Ruf.
Ja, keine Krankheit, schön, dass der Krankheit depressiv, aber man wird depressiv, oh nein, aufpassen, ist Psychopath, der dreht gleich durch, stecht uns ab oder greift uns ab.
Genau.
Macht einen Anschlag, also man denkt oft leider in diesem Mainstream.
Leider schon.
Oberflächlich.
Ja. Hast du auf jeden Fall recht und deswegen machen wir ja gerade diesen Vortrag hier und diesen Austausch miteinander, um aufzuklären, um eben zu sagen, das ist normal, das kommt vor. Man hat mal lebensmüde Gedanken. So, ich selber hatte das auch schon. Man ist so belastet, man ist so voll, hat Familienprobleme, hat andere Probleme. Dann ist man irgendwann, wo man sagt, boah, ja, wenn ich einfach einschlafen könnte und nicht mehr aufwache, Alhamdulillah. So. Ne? Und es gibt sogar auch extra Duas ja für diesen Fall. Man soll sich nicht den Tod wünschen, aber man soll zum Beispiel, gibt es eine Dua, wenn man wirklich so stark am Leiden ist, dass man sagt, ja Allah, wenn es das Beste für mich ist, lass mich hier. Wenn es das Beste für mich ist, dass du mich mitnimmst, dann nimm mich bitte mit. Ne? Aber es ist wichtig zu sagen, man kommt da auch wieder raus. Wenn man daran arbeitet, wenn man sich Hilfe sucht, wenn man sich Unterstützung guckt und. Dann kann man solche Phasen bewältigen. Und bei mir war die so 2012 ungefähr. Und Alhamdulillah, nach der Phase ging es mir besser als noch nie in meinem Leben. 2013 habe ich meine Hajj gemacht, Alhamdulillah. Alle die anderen verschiedenen Aspekte. Das heißt, für mich war das, es gibt auch den Begriff des posttraumatischen Wachstums. Nicht nur Belastung, Störung, sondern auch das Wachsen. Das heißt, aus einer Krise kommt man in die Überlegung, was tut mir eigentlich in meinem Leben gut? Was muss sich verändern in meinem Leben, damit ich nicht wieder in so eine Phase reinkomme? Ja, bitte.
Ich habe eine Frage zu dem, ihr habt ja viele Themen, und das ist mir gerade auch eingefallen. Emotionalität gehört auch dazu?
Also, Emotionalität kann ja vorteilhaft sein und nachteilhaft. Kommt auch da wieder auf das Maß an. Und im Islam, Alhamdulillah, haben wir ein gutes Maß, das heißt das Maß der Mitte. Ne, das ist bei allen Sachen. Ne, natürlich wäre es ja schade, wenn jemand nur kalt wie ein Stein wäre. Ne, wäre auch nicht gut. Aber bei jeder Sache komplett emotional zusammenzubrechen, ist auch zu viel des Guten. Das heißt, hier geht es darum, ein gesundes Maß der Mitte zu finden. Was das aber genau ist, steht nirgendwo genau geschrieben. Also, es gibt eben den Mythos, Depression bekommt man nur bei schwachem Iman. Das ist falsch. Ne? Auf meiner Facebook- und Instagram-Seite habe ich das genau beschrieben, was an dieser Aussage falsch ist. Es gibt verschiedene Quellen. Ich schließe nicht aus, dass, auch wenn man sich von Allah stark entfernt fühlt, wenn man nicht den muslimischen Weg geht, dass das nicht auch eine Quelle sein kann. Aber ich habe so viele Klienten, die beten sogar Fajr in der Moschee, Allahumma barik, und trotzdem haben die Depressionen und trotzdem haben die Angststörung und Panikstörung und Waswasa und Zwangsstörung. Das heißt, das ist keine Garantie. Und wir können nicht, wenn wir jemanden sehen, wofür ein Psychologe, wenn er einfach nur fertig ist mit 5 Jahren Studium, kann der noch keine psychische Erkrankung einfach diagnostizieren. Das heißt, der muss nochmal 3 bis 5 Jahre eine Weiterbildung machen. Und dann wollen wir, wenn wir einen sehen, sagen, ja, weil du nicht betest, hast du Depressionen. Ich meine, wer sind wir? Das muss man sich wirklich halt einfach mal ein bisschen vor Auge führen. Vor den Augen. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, okay, ja, der Islam, Alhamdulillah, ist ein schützender Faktor. Aber es ist keine Garantie. Aber er kann uns helfen, dass wir schwere Krisen besser durchstehen. Das heißt, sonst hätte jemand vielleicht nicht nur eine mittelschwere Depression, sondern eine schwere Depression und. Das ist eben einfach wichtig, dass wir wissen, es ist ein Faktor, der uns unterstützen kann, aber eben nicht etwas ausschließt.
Ich habe eine Frage. Wie kann man herausfinden, dass man betroffen ist durch eine psychische Krankheit? Also ja. Selber, kann man einen Selbsttest machen oder muss man immer zum Arzt gehen oder kann man selber schauen?
Man kann nur eine grobe, also hier kam die Frage auf, woher weiß man eigentlich, hat man jetzt eine psychische Erkrankung oder nicht? Das ist eine schwierige Frage. Ganz sicher kann man das selber nicht beantworten. Aber wenn man über mehrere Wochen an verschiedenen Symptomen leidet, ne, das heißt, öfters sehr unglücklich, antriebslos. Das wäre dann zum Beispiel eher Richtung Depression oder wenn man Ängste hat und die gehen nicht mehr weg. Also ich würde sagen, wenn das schon so 2, 3, 4 Wochen anhält etwas und einen wirklich beeinträchtigt im Leben, dann schadet das nicht einfach mal den Hausarzt darauf anzusprechen. Hey, könnte das was Psychisches sein? Oder es gibt auch die Möglichkeit, zu den Sprechstunden bei den Psychotherapeuten zu gehen. Das heißt, man fängt da noch keine Therapie an, sondern einfach sagt, hey, ich will das gerne mal checken. Das kann man machen. Da hinten war noch ein... Genau, also es gibt verschiedene körperliche Ursachen. Vitamin D-Mangel, Schilddrüsenunterfunktion, Wassermangel. Prüft, wie viel Wasser ihr trinkt. Ne, ich bin mal zum Arzt gegangen, weil ich habe gesagt, gut, ich habe mich müde gefühlt, ich hatte wirklich Depressionssymptome, ich habe eigentlich bin ich zufrieden, ich habe mich gewundert. Und die erste Frage, die er mich stellte, war, wie viel hast du heute getrunken? Das war 4 Uhr nachmittags, ich hatte noch kein Glas getrunken. Ja, das kam vom Wassermangel. Das ist auch das unbedingt prüfen. Vitamine, Wasser, Schilddrüsenunterfunktion und auch andere Sachen. Bewegungsmangel.
Und wie sehe ich auch jetzt, dass die Leute so viele Medikamente konsumieren. Das ist ja das zum Beispiel Antibiotikum. Und Antibiotikum ist auch verursacht zum Beispiel eine Depression oder andere.
Also ich, mit Medikamenten kenne ich mich zu wenig aus. Das ist mehr das Gebiet von den Psychiatern, ne, den Medizinern. Natürlich können auch einige Medikamente Nebenwirkungen erzeugen. Ich persönlich, und das, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig das formulieren, ich bin zwar grundsätzlich kein Fan von Medikamenten bei psychischen Erkrankungen, aber es gibt viele Fälle, wo das sehr gut ist und notwendig ist. Ja? Und wenn ich selber davon betroffen wäre, ab einem bestimmten Grad, würde ich sie auch selber nehmen. Es gibt unterschiedliche psychische Medikamente, ne? Psychopharmaka. Es gibt welche, die meisten machen überhaupt nicht abhängig. Das wird jetzt ein bisschen zu weit führen, weil wir heute nur eine Einführung machen. Aber informiert euch gut. Und es kann, zum Beispiel, wenn ich weiß, ich kriege erst in 8 Monaten einen Psychotherapieplatz, soll ich jetzt 8 Monate einfach durchschneiden ohne ein bisschen Besserung? Da kann ich doch überlegen, mit ärztlicher Absprache ein Medikament zu nehmen und es langsam dann später im Rahmen der Therapie wieder ausschleichen zu lassen. Solche Sachen eben ein bisschen wirklich prüfen, genau, und eben schauen. Also, ich schau mal kurz, ein weiterer Mythos, wer Allah hat, braucht keinen Therapeuten. Originalaussage von jemandem, den ich mal kennengelernt habe. So. Wozu brauchen wir denn Therapeuten? Wir haben doch Allah. Da frage ich, wozu brauchen wir eigentlich Anwälte? Wir haben doch Allah. Wozu brauchen wir Polizisten? Haben doch Allah. Wozu brauchen wir Ärzte? Haben doch Allah. Natürlich bitten wir Allah um Hilfe. Aber nutzen doch auch, wir sind ein Bäcker, wenn wir Brot essen möchten. Gehen zum Arzt, wenn wir Diabetes haben. Da können wir doch nicht einfach sagen, ich vertraue auf Allah und lehne mich zurück. Das ist wie dieses Beispiel mit dem Kamel. Ja, auf Allah vertrauen, aber trotzdem handeln, trotzdem etwas tun. So, und... für Halluzinationen und andere Wahnerscheinungen, Psychosen und so weiter, sind nur Djinn verantwortlich. Diesen Mythos habe ich auch schon gehört. Ne, man sagt, ja, nee, wenn du so viel Angst hast, das muss ja ein Djinn sein. Ne, Djinns sind ja, daran glauben wir im Islam. Ne, die kommen, werden genauso geprüft wie wir Menschen. Und die können wir aber nicht sehen. Und deswegen gibt es da ganz viele Unsicherheiten und angebliche Sachen, die überhaupt nicht stimmen über Djinns. Wir tun die schon manchmal einfach leid, weil denen alles Schlimme zugesprochen wird. Ist doch egal, was ist, es war ein Djinn. So. Es gibt muslimische Djinns, es gibt nicht muslimische Djinns, es gibt alles genau wie bei uns Menschen quasi. Aber die haben durchaus Besseres zu tun, als uns den ganzen Tag zu nerven und bei jeder psychischen Belastung schuld zu sein. Und wir haben im Islam, alhamdulillah, ganz einfachen Schutz davor. Spirituellen Schutz. Das sind die Schutzsuren. Kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas. Und Ayatul Kursi. Wenn wir das morgens sagen, und auch am Abend, wir sind den ganzen Tag geschützt. Ihr braucht euch keine Gedanken machen über Djinns oder Sihr oder Ein, ne, Magie, böses Auge, was auch immer. Das war der Schutz, den Original Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor solchen Sachen für sich genutzt hat. Wir verschwenden Zeit, indem wir die ganze Zeit darauf uns fokussieren, statt auf die Lösung unserer Probleme. Statt dass wir Sport machen, statt dass wir zum Psychologen gehen, statt dass wir unsere Ernährung umstellen. Sagen wir, das ist Jinn, das ist Sihr, das ist Ein. Ja, was heißt das? Ich ändere nichts daran. Und manchmal sind Menschen so stark davon überzeugt. Ich hatte eine Klientin, die kam zu mir mit ihrer Familie. Die waren bei einem Raki, also jemand, der Rukia macht, Koran liest und so weiter. Der hat gesagt, Schwester, du hast nichts. Haben die dem nicht geglaubt, sind die zum nächsten gegangen. Der sagt auch, Schwester, du hast nichts. Nach dem zweiten haben die gesagt, okay, wir sollten mal einen muslimischen Psychologen fragen. Ich sage, ja, du hast eine psychische Erkrankung. Die behandelt man so und so. Was hat sie gemacht? Ist zu einem dritten Raki gegangen. Der hat ihr dann gesagt, ja, du hast Sihr bekommen aus Marokko. Fertig. Kam nicht mehr wieder. Wir müssen aufgeklärt sein. Ja? Es gibt hohe Gelehrte, zum Beispiel in Saudi-Arabien, aus dem Fatwa-Rat, die sagen selber, es gibt keine Diagnosen bei Rukia. Ja, von wegen hier, ja, du hast das und dann das und der aus dem Land und deine Tante hat das und das gemacht. Könnt ihr bei YouTube suchen, ich glaube, ich habe es auch einmal gepostet bei mir auf einer meiner Seiten. Das ist ein Thema, da sind sich die Gelehrten auch nicht ganz einig. Ich werde jetzt nicht nur eine Seite hier irgendwie darstellen. Aber wenn hier irgendjemand mit Sicherheit sagt, du hast das und das war die Person von da und da, ich würde vorsichtig sein. Ich will auch nicht eine Sache komplett ausschließen. Deswegen sage ich den Menschen immer, sucht Hilfe bei Allah. Macht Rukia bei einer vertrauensseligen Person, Alhamdulillah. Sucht medizinische Sache, prüft das nach und sucht psychologische Hilfe. Warum eine Sache ausschließen? Warum nicht alles nutzen? Aber man kann auch Rukia auf sich selber machen. Das heißt erstmal nur Koran-Heilung. Ich lese Koran auf mich. Oder eine vertrauensselige Person liest das auf mich. Kann auch unterstützend sein. Unterstützt auch, wenn ich körperliche Probleme habe übrigens. Nicht nur bei psychischen Sachen. Also zum Thema Halluzination. Nur damit man sich so eine Vorstellung macht, wie stark das körperlich abhängig ist. Gibt es Zwillingsstudien. Es gibt ja eineiige Zwillinge. Das heißt, die haben die gleichen Gene. Und es gibt zweieiige Zwillinge. Die sind zwar zur gleichen Zeit geboren, aus dem gleichen Bauch, aber die sind so von den Genen her wie Bruder und Schwester. Und daran kann man erkennen jetzt, okay, wie hoch ist der Anteil eigentlich an den Genen bei einer Erkrankung? Weil die haben die gleichen Eltern, die gleichen Umwelteinflüsse und. Das heißt, wenn ein, normalerweise Schizophrenie, ich muss jetzt nochmal in die Tabelle gucken, liegt im ganz unteren Prozentbereich von der Wahrscheinlichkeit, wie man das bekommt. Wenn ein Bruder das hat, sagen wir Zwillingsbruder, der aber nicht eineiig ist, also nur wie ein normaler Bruder quasi mit mir verwandt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon so bei 15%. Also schon viel höher. Das heißt, okay, das ist schon wahrscheinlicher geworden. Verwandtschaftsgrad hat einen, das heißt, wenn meine Eltern das haben oder andere Geschwister von mir, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon höher bei mir. Also 15%. Wenn das mein gleicher Zwilling quasi mit den gleichen Genen hat, über 50% Wahrscheinlichkeit, dass ich das auch bekomme. Ne? Da seht ihr, wie hoch die Wahrscheinlichkeit von der Genetik abhängt. Das heißt, wenn wir Sachen hören, wie jemand hört Stimmen, jemand sieht etwas, jemand hört Sachen, die nicht da sind, sollten wir als erstes an eine Psychose denken, an Schizophrenie und nicht an Einflüsse, wer ist noch von Jinn. Ich will das eine nicht ausschließen, aber ich sage, es gibt einfach ganz klare wissenschaftliche Ergebnisse dazu. Und ich habe einen Bruder, den ich auch betreut habe in Saudi-Arabien, und der hat gesagt, der hat, ich muss jetzt wenig lügen, 4 Jahre, 7 Jahre hat er lang wegen einem Verwandten von ihm Rukia gemacht. Und als sie dann die Medikamente genommen haben wegen Schizophrenie, haben endlich die Symptome aufgehört. Ja? Und seitdem ist er wirklich ein Verfechter davon, klärt euch auf, informiert euch. Ja, macht natürlich auch Rukia, aber schließt das andere nicht aus. So. Ich würde jetzt gerne, seid ihr denn noch fit genug? Ich weiß nicht genau, so lange sitzen, da ist man immer so ein bisschen auch müde. Kommt ihr noch mit, inshallah? Okay. So. Ich stehe mal auf. Das macht immer ein bisschen Abwechslung. Also, das Thema, was jetzt kommt, ist mein absolutes Lieblingsthema. Und das könnt ihr in jeder Gelegenheit nutzen für eure Ehen, für eure Freundschaften, für eure eigene Psyche. Es geht um die psychischen Grundbedürfnisse, die wir haben. Wenn man sie gut stillt, sind sie eine Quelle von Zufriedenheit. Vernachlässigt man sie, sind sie eine Quelle von psychischen Erkrankungen. Und ich nenne sie gern die goldenen Sieben. Und wir sprechen zum Beispiel vom Grundbedürfnis nach Anerkennung. Das heißt, jeder Mensch hat das in einer zwischenmenschlichen Beziehung, dass er positiv definiert wird. Ich wünsche mir von meinen Mitmenschen, dass die mich loben, dass sie sagen, ich bin in Ordnung, dass sie mich auch sagen, ich habe, also jeder wünscht sich zum Beispiel, gut, dass er gut aussieht, also, jemand ihm sagt, du bist hübsch, du bist intelligent, du kannst Sachen gut. Was ist das genau Gegenteil, was wir manchmal hören?
Hässlich,
ne? So. Schlecht, nicht wert, dumm, Esel, ne? Komm jetzt alles, zack, wollen wir das Tor gar nicht zu viel öffnen. So. Genau, das auch ganz oft, leider, in unserem Kulturkreis. Guck mal, die Nachbarn, das haben die geschafft, warum du nicht? Ne? Oder dein Cousin, oder deine Cousine, und dies und das. Das verletzt unser Bedürfnis nach Anerkennung. Und, noch ein, genau, wir haben eine 2 in der Schule und gibt noch Ärger, warum keine 1? Ne? So. Eine 1 heißt, okay, wenigstens kein Ärger. Aber nicht noch, oh, toll gemacht, mashallah, und ich weiß nicht was. So. Das heißt, wir haben das Bedürfnis, danach positiv definiert zu werden. Das ist normal, das ist gesund. Und wenn das verletzt wird, geht es uns nicht gut.
Bei uns wird das schon in Narzissmus reingepackt.
Genau, ne? Das heißt, wenn man sagt, ich will doch gelobt werden, heißt das direkt, oh, hier, der ist selbst verliebt und ich weiß nicht was. Nein, das ist ein Bedürfnis, das brauchen wir wie Luft zum Atmen. Ja, natürlich, Bestätigung. Auch da wieder ein gesundes Maß. Ja, es kann so krank ausfallen, dass wir jetzt für, ich weiß nicht, wie ganz, nur noch das im Blick haben. Aber auch da wieder die goldene Mitte. Nicht komplett vernachlässigen, nicht nur sich darauf fixieren. Also wir haben Anerkennung. Wir haben jetzt 7 vor uns. Ja? Wir haben Wichtigkeit. Wir haben das Grundbedürfnis, eine bedeutsame Rolle beim anderen Menschen zu spielen. Das ist ganz normal. Das wollen wir. Unsere Kinder, die ziehen einen hier dran, die wollen nicht, dass man am Handy guckt oder auf dem Fernsehen oder wo auch immer. Die wollen, dass man die im Blick hat. Und würde ich jetzt zum Beispiel einen Telefonanruf bekommen, würde sagen, okay, hier, wartet mal, und würde jetzt hier 20 Minuten telefonieren, würde ihr doch veräppelt vorkommen. Würde ich sagen, wie haben wir denn hier keine Bedeutung? Sind wir dem denn nicht wichtig? Ja, zu Recht würde es euch ärgern. Weil in jeder Beziehung möchten wir dieses Gefühl haben, von Bedeutung zu sein. Natürlich, umso näher die Person ist, umso wichtiger für uns. Dass ich von Bedeutung für meine Frau bin, ist mir sehr wichtig. Für den Kioskbesitzer, dass ich von der Bedeutung von dem bin, ist mir jetzt nicht so wichtig. Ne? Das heißt, auch hier haben wir immer natürlich abhängig von nahen Personen. Umso mehr tut es uns aber auch weh, wenn wir von unseren Ehemännern oder Ehefrauen oder Eltern genau diese Wichtigkeit nicht bekommen. Oder von Freunden und. Barakallahu fiik. Dankeschön. Und genau, auch das ist zum Beispiel etwas, was mir gut tut. Ne? Eine Aufmerksamkeit, ah, okay. Ne, ich habe einen Wert, Dankeschön. Und deswegen sollte man es auch rückmelden. Dankeschön, das finde ich nett. Nur das vergessen wir zu oft. Auf die positive Rückmeldung zurück. Nochmal ganz kurz zum Thema Anerkennung. Da habe ich noch vergessen zu sagen, wir wollen eigentlich das Gefühl haben, wir sind liebenswert, egal was wir machen. Ob wir mit der 6 nach Hause kommen, ob wir den Haushalt gemacht haben, ob wir sonst was. Wir möchten einfach akzeptiert werden, so wie wir sind. Das ist das eigentliche Bedürfnis. Und manchmal ist das so leider in unserer Biografie, wir haben das nie gelernt, dafür Lob zu bekommen. Einfach, du bist liebenswert, einfach, dass du da bist, ich hab dich lieb. Sondern nur, wenn man was Gutes gemacht hat. Und so suchen wir manchmal ganz krampfhaft Lob zu bekommen für Leistungen, aber sind am Ende nicht zufrieden. Weil wir immer denken, ja, nur weil ich mache, nur weil ich der Freundin helfe, deswegen verbringe ich die ganze Zeit mit mir und und. Dabei wollen wir einfach das Gefühl haben, ich bin liebenswert, so wie ich bin. Ich nehme mal ganz kurz einen Schluck, entschuldigt bitte. So. Wir haben Anerkennung, Wichtigkeit, Solidarität. Wir haben das Grundbedürfnis danach, Unterstützung im Bedarfsfall zu bekommen. Und ich finde ein schönes Beispiel, das hat ein Komiker bei Rebel Comedy mal gesagt, ich habe jetzt den Namen vergessen. Vanessa, glaube ich, ja. Ne, mit dem Elternsprechtag.
Ja, genau.
Ja. Das Beispiel quasi, ne, wie ist das bei uns, Elternsprechtag? Quasi wie als wird der Vater oder die Mutter noch auf der Seite vom Lehrer sein und auf uns einbrechen. Ja, das hast du falsch gemacht, das hast du schlecht gemacht und und. Dabei wünschen wir uns eigentlich Solidarität. Stopp. Nee, kann gar nicht sein. Mein Sohn ist doch in Ordnung. Was erzählen Sie da? Oder meine Tochter ist in Ordnung. Eigentlich wollen wir Verteidigung.
Aber es muss schon berechtigt sein. Ja. Ich muss jetzt mal als Sozialpädagogin einschreiten. Es muss schon berechtigt sein. Also, wenn ich mein Kind wiederum aufziehe, ja, du hast immer recht und alles ist in Ordnung. Und dann, genau, kann es schon wieder kontraproduktiv sein.
Richtig. Das ist ein sehr wichtiger Einwand. Auch da wieder natürlich in Maßen. Ich kann mein Kind nicht nur absolute Wichtigkeit zum Beispiel auch geben. Ich kann ihm nicht immer Aufmerksamkeit geben. Ein Lehrer kann nicht 30 Kindern gleichzeitig in der Klasse Aufmerksamkeit geben, Wichtigkeit geben. Aber, das heißt, es wäre auch krankhaft, nur einer Person voll, 100% immer Aufmerksamkeit zu geben, immer nur Solidarität, sondern auch ein bisschen sagen, okay, in Maßen, hey, du hast Mist gebaut, dafür kriegst du eine Konsequenz, aber trotzdem stehe ich zu dir. Ne? Das heißt, in einem anderen Fall bin ich bei dir. Ich beschütze dich trotzdem. Und nicht noch, ich entwerte dich in dem Moment. Ne, das ist ja der Punkt.
Das ist aber ein Unterschied. Also ich stimme da vollkommen zu. Also beide Extreme sind,
ja,
sind kontraproduktiv. Aber es gibt dann halt die Möglichkeit, das Ganze, wenn ein Problem da ist, das Ganze dann in der großen Runde zu besprechen oder es dann auch später zu vertagen, wo man dann eventuell, ja, auch auf eine andere Art und Weise darauf eingehen kann. Und ein Kind kann quasi wie so ein Bashing quasi, von allen Seiten dann zu beschwätzen in der Situation, wo das Thema aufkommt, ist meistens kontraproduktiv. Das Thema zu beschwichtigen oder komplett aus der Welt zu räumen oder so zu tun, als wäre es nicht existent, ist auch Quatsch. Aber wenn man quasi dann gewisse wichtige Gespräche nach außen und nach zu Hause verlagern würde, würde das schon viel helfen.
Ja, ne, wir merken hier, es ist natürlich ein interessantes Feld und wir könnten eine Stunde Vortrag nur über ein einzelnes Bedürfnis machen. Also, was haben wir? Anerkennung, Wichtigkeit, Solidarität, das Bedürfnis nach Grenzen, das haben wir auch. Wenn ich zum Beispiel jetzt bei einer von den Schwestern einfach an die Handtasche rangehen würde, würde ich eine Grenze verletzen. Sie selber entscheidet, wer darf an ihre Tasche ran und wer nicht. Einer guten Freundin hat sie vielleicht Erlaubnis erteilt, aber jetzt einem fremden Mann plötzlich, hey, das macht er in meiner Tasche. Und es ist also normal, auch ein Gefühl von Grenzen zu haben. Das darf mit mir gemacht werden, das nicht. Es kann aber auch ins Übertriebene gehen. Ne, dass ich also übertreibe und wenn jemand schon nur, zum Beispiel jetzt wie der Bruder, mir hier die Flasche und das Glas hinlegt, dann sage ich, hey, stopp, was macht der hier in meinem Bereich, den direkt wieder so quasi verscheuche. Ne, dann hätte ich ein zu starkes Grenzgefühl. Das kann auch zu Problemen führen. Ich hatte eine Mitarbeiterin mal, da durfte man den Tacker nicht so legen oder so. Sie sagt, nein, das ist mein Bereich, zack. Es gab jedes Mal Krach, wegen jeder Sache. Das ist ein Grenzthema. Also, Anerkennung, Wichtigkeit, Solidarität, Grenzen. Autonomie. Wir haben das Grundbedürfnis, Sachen selber entscheiden zu können. Entsprechend unseres Alters und unserer Situation. Jetzt zum Beispiel, Allahumma barik, der Kleinen, ich weiß nicht, 3, 4 Jahre?
3,5,
mashallah. Wenn die Mutter für sie die Schuhe auswählen würde, könnte sie das vielleicht noch machen. Einem 16-Jährigen die Schuhe auszuwählen, der wird euch den Vogel zeigen. Der wird sagen, ich will selber meine Schuhe auswählen. Ne, schon bei 3 fällt es auch schon schwierig. Schon vorbei. Na. Ne, das heißt, wir haben so ein Gefühl. Und da gibt es häufig sehr viel Kämpfe auch bei Ehepartnern. Ja? Dass der Mann oder die Frau zu viel Druck auf den anderen Partner auslöst und in diese Autonomie dem anderen gar keinen Raum gibt. Ja? Du darfst nur das so und so machen und nur von der Uhrzeit bis zu der Uhrzeit und nur das und keine Ahnung. So. Ne? Und in der Küche, ne? Nein, die Sachen müssen so eingeräumt werden und so und dann. Ja, das heißt, auch das kann eine Quelle sein von Schwierigkeiten. Oh, ich hatte Mögerlach, meine Frau schützen. Ne? Es gibt genaue Art, wie man Handtücher in den Schrank einräumt. Das habe ich gelernt. Ja, dass man das Runde vorne sieht und nicht diese Seite da. Genau.
Das stimmt.
Auf jeden Fall merkt ihr, ne, man kann es ein bisschen spaßig ein paar Sachen betrachten, aber wenn es jetzt ums Eingemachte geht, dann kann das total einschränkend sein. Man kann es wie in ein Gefängnis fühlen zu Hause. Sogar noch schlimmer. Im Gefängnis hat man mehr Autonomie teilweise. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass wir auf unseren Partner, Freunden, Familie, wie auch immer, auch diese Bedürfnisse ein bisschen auch Rechnung tragen. Und es gibt natürlich auch im Islam Grenzen, aber wir haben alhamdulillah so viele Möglichkeiten, trotzdem diese Bedürfnisse zu stillen. Und wir sollten die auch teilweise nutzen. Und jeder Mensch ist anders. Und auch in Situationen, wenn man sieht, wie die Sahabas, die Gefährten vom Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, wie die gehandelt haben, hat man auch einen weiten Bereich an Urteilen gesehen. Weil auch jeder Mensch anders ist und jede Situation anders ist. Also, hilft mir mal bitte mit. Anerkennung, Wichtigkeit. Solidarität, Grenzen, Autonomie. Verlässlichkeit. Wir haben ein Grundbedürfnis nach Verlässlichkeit. Das heißt, auch wenn ich mein Bedürfnis äußere, zum Beispiel, ich will lieber, keine Ahnung was, Pädagogik machen und nicht Jura, dass dann nicht plötzlich, du bist nicht an meine Tochter, du bist nicht an mein Sohn. Ja, das heißt, man kann sein Bedürfnis äußern, ohne dass die Beziehung abgebrochen wird. Ich kann sagen, ich möchte lieber das so organisieren, statt so, ohne dass direkt mit Beziehungsabbruch gekontert wird. Das heißt, wir wollen gern wissen, auch wenn wir einen heftigen Streit haben mit einem uns wichtigen Menschen, die Beziehung bleibt stabil. Aber zum Beispiel durch Scheidung, durch Todesfälle, durch Umzüge, können aber die Erfahrung entstehen, oh, meine beste Freundin oder bester Freund ist nicht immer da, ein Familienmitglied ist nicht immer da. Und wenn dann so mehrere verschiedene Verlässlichkeitsverletzungen kommen, kann man irgendwann das Gefühl haben, eigentlich lohnt sich gar nicht, eine Beziehung wirklich fest einzugehen, weil die bricht dir eh mir weg. So. Genau, jetzt haben wir die 6. Und jetzt, das sind die 6 psychologischen Grundbedürfnisse. Und warum ich die goldenen 7 nenne, ist aus dem Grund, weil natürlich, was wir noch nicht benannt haben, ich springe mal kurz ein bisschen weiter, ist natürlich der islamische Aspekt. Natürlich haben wir eine islamische Veranlagung, womit Allah uns auf die Welt gebracht hat. Und wir haben auch gewissermaßen eine Bedienungsanleitung von Allah mitbekommen. Handelt so, dann befriedigt ihr dieses Bedürfnis besonders gut. Handelt ihr nicht so, habt ihr dort auch einen Mangel. Das führt aber nicht automatisch zu psychischen Erkrankungen, weil wir kennen Millionen von Nicht-Muslimen, die sind psychisch ganz normal gesund. Deswegen ist es wichtig, trotzdem aber, dass wir wissen, diese Grundbedürfnisse, wenn wir die stillen, kann es uns unterstützen dabei, wieder widerstandsfähiger zu werden. Wenn wir unsere 5 Gebete am Tag machen, warum ist das nützlich, neben der Baraka, die wir von Allah bekommen? Es gibt uns Struktur. Um zum Fajr aufzustehen morgens um 6, 7 Uhr, muss ich irgendwann abends einschlafen, 11 Uhr, 12 Uhr spätestens. Das heißt, es hilft uns, Struktur zu geben. Jemand, der Depressionen hat und sich da bemüht, kann es ihm helfen, wieder langsam Struktur zu bekommen in seinem Alltag. Das heißt, wir haben die 5 Gebete. Was kennen wir noch? Halten an die Gebote und Verbote. Gutes Reden. Ja? Natürlich die anderen Gebote, die wir haben. Spiritueller Schutz. Die Schutzsuren, Duas, es gibt Duas extra für Kummer, für Trauer, für alle Lebenslagen gibt es Bittgebete. Und ein sehr starkes Bittgebet, was ich jedem von euch empfehlen würde, ich benutze das auch für jede Gelegenheit, ist die Dua von Yunus a.s. vom Propheten Jonas, Friede sei auf ihm. Das ist, als er im Walfisch war, in der Tiefe des Meeres, hat er dieses Bittgebet gemacht. Die steht auch im Koran, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-dhalimin. Ne? Es gibt keinen Gott außer Allah, gepriesen seist du, ich gehöre zu den Ungerechten. Und dann wurde er befreit, auf eine Insel gebracht und hat dort Essen bekommen, Kürbispflanze und und. Das heißt, aus einer ausweglosen Situation hat Allah ihnen geholfen. Und auch es gibt einen authentischen Hadith von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagt, es gibt keinen Muslim, der dieses Bittgebet aufsagt, ohne dass Allah ihn erhört. Ja, wir haben oft sonst manchmal so Schranken, weil wir Schlechtes getan haben und. Mit dieser Sache haben wir eine Garantie, es kommt bei Allah an. Und ich benutze es wirklich für zig Sachen und Alhamdulillah, Allah hat da immer sehr geholfen. Und ich kann es nur jedem von euch empfehlen. Zum Beispiel, da kannst du das nochmal ein bisschen ausführen.
Also diese Gedenken
am Morgen und am, genau, und am Abend, genau. Eine Rukya, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeden Abend gemacht hat und sogar auf seinem Totengebet seine Frau Aisha radiallahu anha gebeten hat, sie zu machen, ist vorm Schlafengehen in die offenen Hände Qul huwa Allahu ahad, dann Qul a'udhu bi rabbil falaq, dann Qul a'udhu bi rabbin nas, dann symbolisch in die Hand pusten und über den Körper streichen. Jeden Abend dreimal und mindestens einmal Ayatul Kursi. Dann wisst ihr, okay, ich muss mir keine Gedanken machen über das oder das oder das. Und das kann sehr helfen. Es kann auch helfen, eine abendliche Routine reinzubringen, weil es den Körper langsam darauf vorbereitet, okay, Schlafenszeit langsam. In der Psychologie, ja, kann man kommen. In der Psychologie, was ist die beste Methode gegen Schlafstörungen? Abendsroutine. Das kennt ihr alle von, wenn ihr Kinder oder jüngere Geschwister habt. Erstmal wäre es nochmal abends Zähne putzen. Wie hat mein Vater das immer gesagt? Zähne putzen, Pipi machen, ab ins Bett. So quasi so ein Spruch. Zack. Das wurde klar, okay, Zähne putzen, der Kopf langsam stellt sich schon darauf ein. Gleich schlafen, dann noch ins Badezimmer gehen und irgendwann, zack, liegt man schon im Bett. Wenn ihr aber im Bett die ganze Zeit am Handy seid und am Grübeln seid, dann ist das Bett nicht ein Signal für Schlafen, sondern das Bett ist ein Signal für Grübeln. Deswegen sagt man in der Psychologie, Bett ist für Schlafenssachen und wenn ihr grübelt und nicht wach Probleme habt einzuschlafen, geht raus aus dem Bett, bis ihr wieder müde seid und dann wieder zurück. Ne? Also Routinen sind eben auch abends vorm Schlafen diese Schutzung. Ne? Dann weiß der Körper schon langsam, okay, gleich Schlafenszeit. Was hat Mohammed sallallahu alaihi wasallam dann noch gemacht? Sich auf die rechte Seite gelegt. Auch eine Routine. Der Körper weiß, okay, die Schutzuhren, abends vorher erstmal Wudu machen, noch Gebet, dann die Subhanallah. Ich glaube, da ist jetzt ein Bruder schon hingegangen, ne? Alhamdulillah. Okay. Ja, bitte? Ja, der siebte Punkt ist Islam. Islam. Ne, dass wir auf die islamischen Bedürfnisse bei uns achten. Natürlich wäre das ein eigener Punkt, es ganz groß zu machen. Aber ich glaube, wir sind schon ganz gut heute bedient, wenn wir uns diese sechs Grundbedürfnisse merken und auf den Islam noch mal ein bisschen Fokus machen. Und darüber könnten wir Vortragsabende füllen, wie man sich da eigentlich islamisch korrekt benimmt. Ich kann jedem nur empfehlen, die Surat al-Fatiha wirklich mal in Ruhe zu lesen. Auf die Sprache, die man versteht. Ne, und vielleicht ein Tafsir dazu auch mal zu lesen. Was bedeutet das eigentlich, was da heißt, was da steht? Weil das sagen wir so oft am Tag. 10, 20, 30 Mal. Aber haben wir uns mal wirklich, machen wir uns die Gedanken? Ich will nur ein einziges Beispiel mal sagen. Wenn wir beim Gebet ne, aus dem Ruku aufstehen, dieses Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Nur diese Sache zum Beispiel. Was heißt die eigentlich? Allah hört den, der ihn lobpreist. Und was sagen wir dann? Allah Lob gebührt Allah. Oh, subhanallah, Allah hat das gehört, ja? Er hört, wenn ich ihn lobe. Ihr werdet anders beten, wenn ihr das euch bewusst seid in eurem Tag. Ja? Und man kann sich das ganz einfach vornehmen, einen Tag achte ich nur auf diese Stelle im Gebet. Also natürlich allgemein auf andere Sachen auch, aber quasi darauf möchte ich einen besonderen Fokus nehmen. Und so könnt ihr euch verschiedene Stellen im Gebet zurückerobern mit echtem Gefühl. Weil es ist doch klar, dass man kaum ein Gefühl hat, wenn ich nicht weiß, was ich da sage. Dann könnte ich auch Chinesisch sprechen. Ne? Genau, Verinnerlichung. Und wenn ihr das habt, immer wieder so eine Oase, einen Moment von, okay, ich kann auftanken, dann ist das Gebet natürlich ein Schutz. Aber nicht eine absolute Garantie. Es macht nur etwas unwahrscheinlich. Deine Frage
noch? Ich wollte noch gegen vorhin was sagen, wegen dem Bruder, wo du gesagt hast, der geht regelmäßig Schwächerbeten, aber das hat ihm nicht genutzt.
Nicht, das hat ihm nicht genutzt. Es hat nicht seine Depression weggenommen.
Ja, aber woran machen wir das abhängig, dass wir sagen, der Islam hat ihm nicht geholfen, sondern er, vielleicht war er nicht aufrichtig gewesen mit dem, was er gehandelt, wie er gehandelt hat. Also es macht ja einen Unterschied, ich stelle Bete und ich mache es nur aus dem Rhythmus heraus oder ich mache es, weil ich mir bewusst bin, wie du gerade gesagt hast, bin bewusst, was ich da sage.
Na, ich möchte so sagen, die Erfahrung, wirklich jetzt mit hunderten muslimischen Klienten, meine Erfahrung, die ich in Medina, habe ich auch ein Seminar zu dem Thema gemacht, dass die Schuyuchs auch dort gesagt haben, wir brauchen muslimische Psychologen und Therapeuten, das allein reicht nicht aus. Ne? Und natürlich kommt es auf die Aufrichtigkeit an. Und ich glaube auch, dass der Bruder aufgrund seines starken Glaubens nicht noch mehr belastet ist. Ne, es ist wie, wenn ihr Sport macht. Sport ist ein guter Schutz, allgemein Körper hilft es, gesund zu sein. Aber trotzdem könnt ihr Herzerkrankungen haben, Diabetes haben, Herz-Kreislauf-Probleme, Krebs bekommen, möge Allah uns alle schützen. Aber natürlich, ein sportlicher Körper kann Erkrankungen viel besser wegstecken, eine Lungenentzündung und. Aber trotzdem kann ihn eine Lungenentzündung erreichen und auch trotzdem kann er schwere Erkrankungen bekommen. Aber der Verlauf wird, inshallah, etwas angenehmer sein. So, ich hoffe, ihr seid noch ein bisschen fit. Wir würden noch so 15 Minuten inshallah machen, wenn das in Ordnung für euch ist. Das Thema Psychohygiene. Wir alle kennen Körperhygiene, oder? Duschen, was weiß ich, vielleicht noch eincremen, Zähne putzen, was auch immer. Aber kümmern wir uns so, wie wir uns um unseren Körper kümmern, auch um unsere Psyche? Und ich glaube, das vergessen wir häufig. Das heißt, es gibt auch da gewisse Regeln, die wir einhalten sollten. Und da geht es viel um Achtsamkeit, den Moment genießen. Wenn ich vor dem Fernseh gucken esse, esse ich weniger bewusst mein Essen. Das ist ganz anders, als wenn ich mich da hinsetze oder einen Tee ganz schnell nur irgendwo nebenbei trinke oder mal mich wirklich auf den Balkon oder in die Küche oder wo auch immer hinsetze und mal darin rieche. Und dann trinke einen Schluck. Ist ganz anders. Und so können wir sogar beim Start in den Tag oder am Abend, wenn wir zum Beispiel duschen, unser Lieblingsduschgel mal einfach bei irgendeinem Geschäft kaufen. Und uns dann mal wirklich freuen, dass wir das benutzen. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn man das mal wirklich ausprobiert, dann freut man sich immer. Aber oh, schön, riecht gut, freue ich mich. Statt irgendein 2-in-1 Ding, was keine Ahnung was. Ne? Das ist ein bisschen Pflege, das ist Wertschätzung auch der eigenen Psyche. Sich solche Momente in den Alltag einzubauen. Und das tut gut, und das tut der Psyche gut und ist auch ein Schutzfaktor von verschiedenen. Genau, es ist also gewissermaßen ein Gesundheitsschutz. Auch Blumen zu Hause hinzulegen ist ein Signal an, ich bin es mir wert, meine Wohnung oder mein Haus schön zu machen.
Auch eine Pause.
Genau. Sehr gut, Pausen sich zu legen. Warum sind Raucher in manchen Situationen entspannter? Weil die sich einmal die Stunde eine 5 Minuten, 10 Minuten Raucherpause machen. Ja, das hilft. Nicht das Rauchen, ich weiß, ich bin auch Rauchfreitrainer, deswegen ich bin gegen Rauchen, keine Sorge. Mir geht es nur darum, bei dem Rauchfreitraining empfehle ich den Leuten auch, macht weiter diese Raucherpause. Aber diesmal mit einem Apfel oder einem Joghurt oder einer Apfelpause, genau. Oder eine Spaziergangpause. Und dann hat trotzdem diesen, wer ist nochmal, dieses, genau, Genuss, aber auch diese Pause vom Arbeits, vom Stress. Das ist ein Unterschied. Ja, wenn ich weiter am Computer sitze und meine Daten eingebe, dann werde ich bekloppt nach ein paar Stunden. Und Leute wundern sich, warum die jetzt gestresster sind. Ja, weil die sich ihre Pausen nicht mehr einbauen. Deswegen. So. Genau. Das überspringen wir ein bisschen. So. Ganz wichtig. Sport, Sport, Sport. Ihr kriegt eure Mamas nicht zum Psychologen, obwohl die eigentlich zum Psychologen müssten. Vielleicht kriegt ihr die zum Sport zumindest. Ja? Oder ihr selber müsst jetzt 6 Monate, 8 Monate auf den Therapieplatz warten. Sport hat bei einigen psychischen Erkrankungen genauso eine starke Wirkung wie Medikamente oder Therapie. So bedeutsam ist die Rolle von Sport. Warum? Es gibt eine Struktur. Es baut Stresshormone ab. Es hilft uns,
Freude,
ne? Selbstwirksamkeit, dieses Gefühl von, boah, ich habe heute was geschafft. Der ganze Tag war mies, aber wenigstens habe ich heute meinen Sport geschafft.
Welche Sportart ist es zu empfehlen?
Egal, alles, was hilft, alles, was möglich ist. Ja? Und es gibt auch Schwimmen, gibt es Bereiche, wo Tage, wo nur die Frauen auch können. Ne, wegen der Geschlechtertrennung und solche Sachen. Es gibt die Möglichkeit. Und wenn ihr gar keine Möglichkeit zum Sport habt, dann steigt eine Station früher bei der U-Bahn aus und lauft den restlichen Stück. Man kann sich irgendwie ein bisschen Bewegung mehr in seinen Alltag einbauen. Zu Hause, draußen, wo auch immer. Auf jeden Fall ist das eine große Quelle. Ich glaube, hier hat sich jemand noch gemeldet gehabt oder...
Ja, das hat sich halt erledigt. Also Sport ist für manche nicht realisierbar im Alltag, aber 20 Minuten spazieren gehen ist auch vollkommen ausreichend.
Genau. Genau. Das hilft, ne, ist unterstützend. Es gibt auch einige pflanzliche Unterstützungsmöglichkeiten, aber auch dort immer wieder prüfen, was man da macht. Und ich würde auch immer empfehlen, das auch nochmal mit dem Arzt zu sprechen, weil es gibt einige pflanzliche Medikamente, zum Beispiel Johanniskraut, das hilft sehr gut auch bei Stimmungsschwierigkeiten und auch bei Depressionen, aber es gibt auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, zum Beispiel der Pille oder anderen Sachen. Deswegen ist es wichtig, so etwas mit dem Apotheker oder Arzt immer zu besprechen.
Also Johanniskraut wirkt nicht, wenn man irgendwelche Medikamente nimmt. Ne?
Hängt ab welche, deswegen mit dem Arzt, genau. Da war noch eine Frage?
Ja, versuchst du gerade uns Messias zu geben, wie wir das quasi ablenken, oder ist das jetzt ein...
Also das Ding ist, es ist ja ein Baustein. Natürlich sollt ihr auch an euren Schwierigkeiten arbeiten. Aber zum Beispiel, wenn man ein hohes Stressniveau hat oder sich keine Zeit für sich nimmt und das eine Quelle von Depression zum Beispiel ist, dann ist Sport, löst mehrere Sachen auf einmal. Häufig macht man das mit anderen Menschen. Man ist also dann nicht mehr alleine. Ne, man baut Stress ab. Man fühlt wieder Selbstwirksamkeit. All diese verschiedenen Punkte. Und dann fühlt man auch, hey, warum mache ich das nicht öfters? Warum gönne ich mir nicht auch hier was? Und.
Also den Pegel nicht so weit kommen lassen quasi. Du baust ab, dann guckst, dass du nicht den
Stresspegel zu hoch kommen lässt. Genau. So. Natürlich helfen uns auch islamische Gedankenweisen, um uns in verschiedenen Problemen zu helfen. Genau, es gibt einen schönen Satz noch von Eugen Roth, den ich gerne vorstellen möchte. Ein Mensch sagt und ist stolz darauf, ich gehe in meinen Pflichten auf. Doch bald darauf, nicht mehr so munter, geht er in seine Pflichten unter. Ne? Wir sind häufig in diesem Modus mit und das noch und hier und ich muss doch helfen und der Umma und. Ja, Alhamdulillah, ist auch gut, Mashallah. Und trotzdem hat dein Körper ein Recht auf dich. Deine Psyche ein Recht auf dich. Und wenn ihr unglücklich, unzufrieden leidet, dann heißt aktuell handelt ihr gegen eure Bedürfnisse. Das ist ein Warnsignal. Und wenn ihr auf eure Psyche nicht hört, irgendwann macht der Körper genug Alarmsignale. Ich muss ein bisschen weitermachen, verzeih mir bitte. Können wir gleich dann inshallah nochmal im Anschluss machen. Wo bekomme ich Hilfe? Wendet euch zu Allah, natürlich. Bittet Allah um Unterstützung. Aus dem tiefsten Inneren. Beim Sujud, beim Gebet. Einfach so, zwischendurch. Das ist wichtig und bedeutsam. Ihr könnt euch an eine vertrauensselige Freund oder Freundin wenden. Eine Person, die nicht zu jedem hinrennt und eine Person, die einen nicht verurteilt, sondern erstmal akzeptiert und ein bisschen zuhört. Das ist wichtig. Oder auch Familie. Es gibt vielleicht eine gute Tante, einen guten Onkel, irgendjemanden, dem ihr vertrauen könnt. Manchmal gibt es das aber auch nicht in der Familie. Manchmal ist es in der Familie so, dass wir eher eine Quelle von Problemen und noch mehr Leid haben. Deswegen schaut in eurem Umfeld, wo gibt es denn jemanden, den ihr schon auch ein bisschen ansprechen könnt, für Entlastung zu sorgen. Dann gibt es das muslimische Seelsorgetelefon, es gibt auch Projekte hier vom Grünen Halbmond, es gibt auch Jeddati, ne, das ist auch ein Programm vom Zentralrat der Muslime zum Beispiel. Es gibt mittlerweile ein paar muslimische Programme, die Menschen mit psychosozialen Problemen helfen. Es gibt aber auch, das ist ganz wichtig, nicht-muslimische Stellen. Und die könnt ihr auch nutzen. Warum auch nicht? Ihr geht auch mit einem gebrochenen Bein auch zu einem nicht-muslimischen Arzt. Warum gehen wir denn nicht auch bei einer Depression, bei Angststörungen, bei Panikstörungen? Ich kann euch sagen, dass bei mir meine Arbeit 90% psychologische Arbeit, 95% psychologische Arbeit ist. Ein kleiner Teil ist nur islamische Arbeit. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr guckt, dass ihr euch Hilfe holt. Weil der Schaden, nicht zu einem nicht-muslimischen Therapeuten zu gehen, ist höher als, der Schaden, nicht sich Hilfe zu holen, ist größer als zu einem Nicht-Muslim zu gehen. Und spricht auch das an, ihr habt Sorge, dass ich hier wegen meinem Kopftuch verurteilt werde oder nur auf meine Kultur reduziert werde oder dass ich abgewertet werde. Spricht das an, sagt, das ist meine Sorge hier. Dafür sind Therapeuten da, dass sie das ernst nehmen. Und wenn die das nicht ernst nehmen, habt ihr in den ersten Sitzungen die Möglichkeit, auch das zu wechseln. Weil ihr sagt, der tut mir nicht gut. Deswegen würde ich auch immer empfehlen, mehrere Leute gleichzeitig auf die Warteliste sich zu setzen. Nicht nur bei einem Therapeuten oder Therapeutin, sondern bei mehreren. So könnt ihr, wenn ihr das Gefühl habt, nee, hier, der macht mich fertig, dass ihr noch wechseln könnt, inshallah. Also, dann gibt es Beratungsstellen, wie ich gesagt habe, psychosoziale Dienst, ne? Bei Notfällen, auch bei anderen Sachen, einfach mal psychosozialer Dienst in eure Stadt googeln, dann findet ihr da auch Hilfe und Unterstützung. Dann zum Hausarzt, zum Psychiater, zum Psychotherapeut und ja, es gibt auch Kliniken. Manche Behandlungen müssen intensiver sein und länger. Und man kann nicht jetzt, ich weiß nicht, wie viele Monate warten. Auch mittlerweile muss man auch bei den Kliniken leider auch immer häufiger warten. Es gibt auch ein gutes Muster, finde ich, die Tageskliniken. Das heißt, man ist dort von 8 bis 16 Uhr und danach kommt man wieder nach Hause. Das ist auch eine gute Möglichkeit für Menschen, die sagen, nee, ich will nicht irgendwo übernachten und so weiter. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, intensives Programm zu bekommen, und nochmal weg, und trotzdem Kontakt zur Familie weiter zu pflegen, wenn man es denn möchte und wenn es einem gut tut. Manchmal kann das auch ein wichtiger Möglichkeit sein, ein bisschen Abstand zu haben, wenn es sehr unglückliche Verhältnisse gibt, und die gibt es leider auch nicht selten. Und ich kann euch, das ist jetzt nicht Eigenwerbung, sondern wirklich islam-und-psychologie.de, da habe ich verschiedene Artikel zu verschiedenen Themen aufgeschrieben. Ne, meine Seite auf Facebook, Instagram, da poste ich immer wieder Sachen genau zu diesem Thema. Es ist normal, als Muslim psychische Erkrankung zu haben, was da man dagegen tun kann. Auch andere sensible Fragen werden dort nochmal genauer besprochen und stehen da auch kostenfrei zur Verfügung. Ja, das wäre es erstmal soweit meinerseits. Jetzt könnt ihr gerne noch Fragen stellen, aber ich danke euch erstmal, dass ihr so aufmerksam wart und auch so lange zugehört habt. Das ist nicht so einfach, es ist jetzt spät und ihr seid hier gerade in eurer Freizeit hier. Dafür auf jeden Fall vielen Dank. Ich gehe, keine Angst, beide Seiten werde ich, inshallah. Ja. Immer, also hier wurde, der Bruder hat gefragt, was ist mit Brustenge? Enge in der Brust. Man muss natürlich prüfen, gibt es körperliche Ursachen dafür? Und wenn körperliche Ursachen ausgeschlossen sind, dann spricht es stark dafür, dass es psychosomatische Ursachen hat. Das heißt, der Psyche reagiert. Beklemmungsgefühl, Unruhe, Zittern, Herzklopfen, Panikattacken, Schwierigkeit zu atmen, solche Sachen. Aber es kann natürlich auch irgendeine Allergie sein, dass man halt, ne, zum Beispiel im April, ich bin gegen Birken allergisch, da habe ich so ein Problem. Na, also ich will nur sagen, es kann alles sein, das ist immer wichtig, beide Seiten zu prüfen. Sehr gerne.
Zum Beispiel bei manchen Erkrankungen, zum Beispiel Depression, man fühlt sich müde, diese Augentief, Schlafstörungen,
genau.
Dann er weiß, irgendwas mit ihm stimmt nicht, dann sucht man zum Beispiel, geht zum Arzt und fragt,
aber zum Beispiel die Leute, die Schizophrenie haben, die da Mani haben, dann sie fühlen sich nicht krank und sie würden das gar nicht akzeptieren. Was können die Familie machen? Wie können sie diese Leute zwingen, zum
Arzt zu gehen? Ne? Das ist ein ganz großes Problem, wenn man keine Krankheitseinsicht hat. Das ist schwierig und eine Herausforderung. Das ist ja auch bei Süchten so. Ne? Ich habe keinen. Genau. Ja.
Normal und die anderen sind krank.
Also ich würde es mehrschichtig machen. Erst einmal wichtig, nicht abwerten. Du bist psychisch krank und du musst jetzt zum Arzt. Ist ja klar, dass er das nicht will. Ich sage auch nicht, dass du das gemacht hast. Ne? Aber das ist für ihn ja ganz bedrohlich oder sie. Ne? Das heißt, man muss schauen, wie kann man ganz wertschätzend sein. Und zum Beispiel gibt es die sogenannte Sandwich-Technik. Positiv, negativ, positiv. Wir lieben dich. Du bist uns total wichtig. Ne? Wir möchten gerne Zeit mit dir verbringen. Die Situation aber lässt das gerade nicht mehr zu. Das ist so schlimm, wir können das nicht mehr aushalten. Wollen aber mit dir noch weiter Zeit verbringen. Ja? Manchmal hilft es auch, lass uns gemeinsam zu einer Familientherapie gehen. Das ist vielleicht eine Brücke, ne, die man machen kann. Oder Menschen, die noch einen Zugang zu der Person haben, dass die versuchen, Einfluss zu haben. Dua machen. Dua von Yunus a.s. Dem psychosozialen Dienst zum Beispiel zu Hilfe holen, dass er vielleicht einen Hausbesuch macht. Alle Quellen versuchen zu nutzen, aber ja, es hat Grenzen. Und es gibt leider ganz viele Fälle, wo das alles nichts bringt und Menschen einfach sich nicht Hilfe holen. Das ist schlimm, das ist schade, aber dafür gibt es leider nicht eine komplette Lösung. Beim Thema Schizophrenie gibt es aufklären, ne? Und es gibt manchmal, wenn dann doch jemand mal bereit ist, sich Medikamente oder andere Sachen zu nehmen, gibt es sogenannte Depotspritzen. Das heißt, sie müssen nicht dreimal am Tag eine Tablette nehmen, sondern kriegen eine Spritze, die langsam die Dosis ein bisschen rauslässt, so dass, wenn er am nächsten Tag sagt, ich will doch nicht nehmen, hat er trotzdem in dem Moment quasi das. Und nach einer Woche, wo die Medikamente ein bisschen gewirkt haben, ist er vielleicht bereiter. Und trotzdem gibt es ein Recht eines jeden Menschen, das ist gut so, weil früher im Dritten Reich war das nicht so, da hat man die Leute einfach eingesperrt, zwangsmedikamentisiert und. Es ist ein hohes Gut, dass auch Menschen selber entscheiden dürfen, ich möchte nicht in Behandlung. Das ist das Recht, aber es ist dann auch das Recht der Familie zu sagen, so kann ich nicht zusammen mit dir leben. So hat es auch klingen.
Ich wollte nur sagen, das ist das Problem, dass viele Leute, sie haben nicht genug Informationen über diese Krankheit und sie wussten nicht, dass es eine Suizidalitätsgefahr gibt.
Ja.
Das, wir hatten auch einen Nachbarn, der 17 Jahre alt und hatte Schizophrenie und sie weigert, Medikamente zu nehmen. Ihre Eltern, sie wussten nicht, dass es wie gefährlich ist und sie wollten das Kind nicht zwingen, Medikamente zu nehmen. Oder, und dann nachher ist
hat sich suizidiert. Ja. Es ist ein ganz großes Problem. Also zum Thema Psychose gibt es die Seite www.psychose-wissen, also psychose-wissen.de, glaube ich, oder com. Muss man nochmal googeln. Ich meine, es ist .de, wo sehr gute Informationen zum Thema Psychose ist. Es gibt auch hier und da kleine Tricks, die man ausprobieren kann, wenn Leute Stimmen hören, dass die auf einer Seite mal eine halbe Stunde irgendwas hören und auf der anderen Seite nicht. Und danach das mal ablegen und dann, ob da eine halbe Stunde, vielleicht die Stimmen nicht gerade da sind. Und das kann man auch zum Beispiel mit Koran machen oder irgendeinen anderen Geräuschen. Da kann man den Leuten langsam sagen, schau mal, da gibt es eben körperliche Ursachen. Du kannst ja das mal einen Monat ausprobieren oder zwei Monate die Medikamente, wenn die nichts bringen, weißt du, okay, du kannst weiter bei deiner Meinung bleiben. Aber wenn sie doch was bringen, dann weißt du, okay, es hat doch körperliche Ursachen. Und eben ganz wertschätzend sein. Immer sagen, okay, es ist in Ordnung, erstmal quasi, wir lieben dich trotzdem, diese Grundbedürfnisse. Ne? Weil was macht ihr? Du musst hingehen, Autonomieeinschränkung, Grenzüberschreitung, du musst die Medikamente nehmen und. Deswegen ist es wichtig, diese Grundbedürfnisse im Kopf zu haben, die füttern und dann sagen, okay, du möchtest die Medikamente nicht nehmen, respektiere ich. Kannst du aber bitte diesen Gefallen machen, dass wir nur hingehen und uns informieren. Dass wir nur wissen, wenn du doch irgendwann anderer Meinung bist, dass wir nicht das wieder machen müssen, weil es eben so lange Wartezeit hat und. Dass man so ein bisschen kleine Schritte, kleine Brücken versucht zu machen.
Denn was eigentlich, wenn diese Einsicht, also wenn man diese Schritte gemacht hat und die Einsicht nicht kommt und wenn man dann Schaden trägt in der Beziehung?
Ja.
Also wenn man das Bedürfnis hat zu helfen, aber man sieht immer und immer wieder, die Hilfe bringt zu nichts.
Ja, das ist natürlich, umso weiter die Person entfernt von einem ist, umso einfacher kann man da sagen, okay, ich breche die Beziehung ab oder ich reduziere mein Engagement. In der Therapie sprechen wir immer davon, dass wir sagen, ich will nicht für meinen Klienten. Das heißt, wenn mein Klient etwas nicht möchte, auch wenn ich denke, dass das Beste ist für den, zum Beispiel in die Klinik gehen oder was anderes, dann respektiere ich, dass er das nicht möchte. Aber ich sage dann auch irgendwann an einem Punkt, du musst nicht darüber sprechen hier, aber dann können wir auch keine Therapie machen. Ganz einfach. Ne? Es gibt Aspekte, die sind notwendig für die Therapie, die müssen wir, daran müssen wir arbeiten. Und wenn jemand sagt, ja, mir geht es ganz schlecht, aber ich will nichts ändern, sage ich, das ist dein Recht. Das ist auch in Ordnung, dass du dir das wünschst. Aber in der Therapie muss man an sich arbeiten und da was ändern. Du musst das hier nicht machen. Aber möchtest du, dass wir hier weitermachen, müssen wir daran arbeiten. Und genauso kann man es auch bei zwischenmenschlichen Beziehungen machen, dass man sagt, das ist mein Engagement, was ich anbiete. Du kannst hier, zum Beispiel jemand hat Alkoholprobleme, man kann den nicht Tag ein, Tag aus begleiten und ich weiß nicht was, dass man irgendwann sagt, okay, hier hast du alle Informationen, hier gibt es die Nummern, hier gibt es die Orte, wo du hingehen kannst. Wenn du Hilfe brauchst, jemand, der dich begleitet in die Klinik, ich bin für dich da, ich begleite dich, aber das ist für mich zu emotional aufreibend, dass du mich jeden Abend anrufst und sagst, ich will mich umbringen oder ich will dies oder ich will das. Ich kann nicht 5 Stunden lang mit dir telefonieren, die ganze Nacht. Ne? Dafür gibt es Fachleute. Und wenn diese Hilfe kannst du dir nehmen, aber wenn du dir die nicht holst, dann liegt das in deinem Verantwortungsbereich. Ich bin für dich da, wenn du da bei diesem Weg Hilfe brauchst, aber ich kann nicht für dich das ersetzen. Und das ist nämlich wichtig. Ihr könnt nicht, wenn jemand zum Beispiel ein gebrochenes Bein hat und sagt, ich gehe nicht zum Arzt, aber jetzt soll man die Einkäufe für die Person machen und den Haushalt machen und alles. Das schafft man nicht. Du hast dich gemeldet?
Meine Frage ist, diese psychische Krankheit, diese Therapien, wie lange die dauern.
Ja.
Und ob man wirklich auch den Menschen wirklich helfen will, und ob man nicht diese Menschen nur über Jahre behandelt, mit Medikamenten vollstopft und einfach keine Besserung kommt. Und,
ja.
Wie sind die Quoten?
Ja.
Oder wie lange dauert so eine Behandlung psychische Krankheiten? Wie lange?
Okay.
Sind die bei 6 Wochen oder einen Monat? Vielleicht über Jahre?
Genau. Es gibt, die Frage war, was ist eigentlich, es gibt ja unterschiedliche psychische Erkrankungen, wie lange dauert so eine Behandlung? Kommt natürlich wie bei körperlichen Erkrankungen auf die Erkrankung an. Eine Erkältung geht schneller weg. Ne? Eine leichte Depression ist anders als eine Persönlichkeitserkrankung und. Man spricht einmal von einer Kurzzeittherapie, das sind 25 Sitzungen, circa. Ne, wenn man sich vorstellt, einmal die Woche eine Sitzung, ne, 4 mal 6 ist 24, sind wir ungefähr ein halbes Jahr, sagen wir mal 8 Monate, weil man ist der Klient im Urlaub, mal man selber, mal ist man krank. Okay, eine Kurzzeittherapie ist so ein halbes Jahr bis 8 Monate. Langzeittherapie ist 60 Sitzungen. Ja, da ist man schon 1-2 Jahre auf jeden Fall dabei. Die Probleme haben sich aber auch über einen langen Zeitraum gebildet. Deswegen ist das gut, dass man immer wieder so eine Ansprechperson hat. Das ist einmal die Woche 50 Minuten. Und ich glaube, das sind wir uns in 7 Tagen bei 24 Stunden pro Tag auch wert. Dass wir uns diese Zeit für uns nehmen. Und in der Regel, das ist ja wie mit dem Sport. Man sagt, ich bin zu müde für Sport, aber wenn man Sport macht, hat man mehr Energie. Das ist ja das Paradoxe. Ne? Ich mache mal im Wechsel die Schwestern und die Brüder. Ja, bitte?
Ja, ich habe nochmal zu Schizophrenie und was man in der Situation tun kann. Also bei akuter Eigen- und Fremdgefährdung sollte man auf jeden Fall einen Rettungsdienst anrufen, die Person auf jeden Fall in eine Klinik einweisen.
Ja.
Weil, wenn eine Person tatsächlich Psychose hat, dann ist sie wahnhaft, erkennt die eigene Familie und kann tatsächlich auch zu gefährlichen Situationen kommen. Und daher ist es wichtig, dass man dann behandelt.
Sehr gut. Ich will das nur kurz wiederholen, damit das hier ankommt. Also es gibt natürlich auch psychosoziale Krisen, die Handeln notwendig machen. Dass man also Polizei oder Rettungsarzt ruft. Ne? Ich rede nicht davon, jemand sagt, ja, ich habe auch mal Gedanken, mich umzubringen. Ne? Das ist wichtig zu klären, auch ein bisschen. Aber das muss nicht eure Aufgabe sein, weil man das auch als Nichtfachmann komplett abklären kann. Aber wenn man wirklich die Sorge hat, jemand tut sich was an oder ist so psychotisch, also kann nicht mehr die Realität richtig unterscheiden, ne? Dann kann es wichtig sein, dass man sagt, okay, hier muss eine Fachperson drauf schauen. Und wenn die Person das nicht freiwillig macht, dann dass man im Notfall sogar das macht. Weil wenn jemand rumläuft mit einem Messer und sagt, die draußen wollen mich hier alle angreifen, dann ist das eine gefährliche Situation. Das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Du wolltest noch weiter fortführen?
Genau.
Und
dann gibt es die Angehörigen auch Selbsthilfegruppen.
Genau.
Von Personen mit psychischen Erkrankungen,
ja,
und für Essstörungen,
Schizophrenie, und sehr gut. Selbsthilfegruppen gibt es, ne, um auch mit Angehörigen sich auszutauschen, auch als Betroffener sich auszutauschen. Und es gibt auch Bücher dazu. Ich kann euch nur davon abraten, irgendwo was einfach nur zu googeln. Weil da stehen alle möglichen Sachen und alle möglichen tollen Tipps, angeblichen tollen Tipps. Ne? Das ist wie wenn wir Sheikh Google fragen zu einer islamischen Frage. Ja? Das heißt, wir sollten genau gucken, welche Quelle im Internet. Es gibt ja zum Beispiel in der Bundespsychotherapeutenkammer, gibt es eine Erklärung zu den Erkrankungen, gibt es auch weiterführende Tipps und Hilfe. Es gibt andere offizielle Stellen. Nur davon würde ich mir mein Wissen holen und nicht von irgendwo irgendjemandem. Also ich würde jetzt die letzten zwei Fragen nehmen.
Wie ist diese
Bundespsychotherapeutenkammer. BPTK zum Beispiel. Es gibt aber auch noch andere Seiten. Da hinten einmal bitte. Du, genau.
Ich wollte fragen, weil mich interessiert mich sehr für Psychologie und man, wie du gesagt hast, man bestellt halt das eine oder andere Buch auf und liest es. Und dann haben mich die Brüder darauf angesprochen, halt gesagt, pass auf, was machst du da? Mich würde einfach nur interessieren, wo ist die Grenze zwischen Islam und Psychologie? Gibt es da eine bestimmte Grenze, wo du selber gemerkt hast, wo du sagst, okay?
Die Psychologie hat mich den Islam näher gebracht. 100%ig. Durch die Psychologie, durch die Wissenschaft, durch das Wissen davon bin ich stärkerer Muslim geworden und Allah weiß am besten. Wenn du irgendeine Frage hast bei einem Buch, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben an info@islam-psychologie.de, dass man nochmal rüberschaut. Aber wie bei allen Büchern, sollten wir selber reflektieren, was wir da lesen. Auch bei islamischen Büchern sollten wir gucken, okay, wer hat das geschrieben, mit welcher Intention, was sind das für Wissen, genau, und, und. Und, ja, und hier war
noch... Was wollte ich sagen über die Selbsthilfegruppen?
Ja. Okay. Ich würde hier soweit Schluss machen. Inshallah, wenn noch Fragen sind, könnt ihr die auch gerne noch mal kurz mehr schreiben oder gleich. Ich bin auch noch einen Moment hier. Aber dass wir hier soweit erstmal runterkommen. Weil ich glaube, es ist ein spannendes Thema und wir können uns noch Stunden darüber unterhalten. Und nochmal Barakallahu fikum und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.